Es war Provokation pur. Was der Spiegel auf seiner Titelseite zum zweiten Advent 2017 präsentierte. Ein Mann und eine Frau beugen sich über eine geöffnete Paketkiste. Sie ist geliefert, natürlich von Amazon. Wie die Aufschrift sagt, kann man ja erkennen hier. In der Kiste liegt ein Baby, das der Frau die Arme entgegenstreckt. Und der Betrachter sieht sofort, die beiden Erwachsenen sollen Maria und Josef sein. Nur die Krippe wurde aus dem Originalbild des italienischen Malers Lorenzo Lotto wegretuschiert und durch eine Amazon-Kiste ersetzt. Aber das Wichtigste kommt erst noch. Die Spiegelgrafiker haben Josef und Maria jeweils eine Sprechblase bzw. eine Gedankenblase dazu gemalt. Josef schaut nachdenklich auf das Jesuskind im Karton und denkt, das habe ich nicht bestellt. Und Maria wird vom Spiegel diese Reaktion untergeschoben, von der Spiegelredaktion diese Reaktion untergeschoben. Können wir ihn nicht umtauschen? Und darunter als dicker Titel das gelieferte Fest. In der Titelstory geht es dann überhaupt nicht um die Weihnachtsgeschichte, sondern nur um das Weihnachtsgeschäft, wie der Onlinehandel eben alles verändert, alles wird nach Hause geliefert. Und trotzdem lässt es sich der Spiegel nicht nehmen, wenigstens durch das Titelbild Spott und Häme über die christliche Weihnachtsgeschichte auszugießen. Um etwas Ähnliches mit Mohammed zu machen, wären sie wahrscheinlich zu feige gewesen. Auf den ersten Blick, zugegeben, habe ich mich geärgert. Auf den zweiten Blick musste ich denken, dass das Nachrichtenmagazin sich hier selbst ausgetrickst hat. Denn mit diesem Titelblatt hält der Spiegel seinen Lesern im wahrsten Sinne des Wortes einen Spiegel vor. Seht, genau so geht ihr mit dem Kind um. Der eine sagt, das habe ich nicht bestellt. Und die andere denkt, können wir ihn umtauschen? Gibt es nicht was Besseres zu Weihnachten als unbedingt Jesus? Was der Spiegel hier unfreiwillig inszeniert, das ist die wahre Weihnachtsgeschichte. So war es damals und so ist es heute. Wann war jemals der Spiegel so nahe an der Weihnachtsgeschichte dran? Nur Maria und Josef passen da nicht rein, weil die beiden anders reagiert haben. Die haben Jesus wirklich gern aufgenommen, wie die Quellen berichten. Aber die Mehrheit hat genau so gedacht und sich genau so verhalten, wie das der Spiegel in diese Sprechblasen reinschreibt. Wie reagieren wir auf Weihnachten? Genauer, wie reagieren wir auf Jesus? Man könnte auch fragen, scharen wir uns um Amazon-Pakete oder um die Krippe? Aber das wäre auch noch zu kurz gegriffen. Im Sinne einer wohlfeilen Konsumkritik nach dem Motto mehr Krippe statt Kartonage, mehr Besinnung statt Berieselung, mehr Andacht statt Amazon. Aber sitzt das Problem nicht noch eine Schicht tiefer? Wer liegt da eigentlich im Karton? Es geht ja um eine konkrete Person, die uns heute Abend, ja, geliefert wird. Das gelieferte Fest, der gelieferte Jesus, frei Haus. Nicht von Amazon und DHL, sondern von Lukas und Luther. Lukas, der Arzt und Historiker, hat den Bericht erstmalig aufgeschrieben im ersten Jahrhundert. Er war nahe dran. Und Martin Luther hat ihn dann in das Deutsch übersetzt, in dem wir es eben in der Weihnachtsgeschichte gehört haben. Und Sie haben den Klang dieser Worte sicherlich im Ohr. Es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden, die hüten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Die Weihnachtsgeschichte liefert uns Jesus höchstpersönlich. Und jetzt liegt er da. Und wir müssen uns fragen, was wir mit ihm anfangen wollen. Ob wir überhaupt was mit ihm anfangen wollen. Oder ob wir ihn auch lieber umtauschen würden. Aber dann müssten wir auch wissen, wogegen wir ihn eintauschen wollen. Was wir stattdessen lieber hätten. Was wir dringender zu brauchen meinen als Jesus. Oh, ich wüsste schon, was ich lieber hätte, sagt die kranke Frau, die vor Schmerzen nicht mehr richtig schlafen kann. Einmal keine Schmerzen mehr. Das wäre mein Lieblingsgeschenk. Und ich wüsste es auch, ergänzt der erfolgsverwöhnte Manager, dessen Familie in diesem Jahr zerbrochen ist, dass meine Frau wieder zurückkäme mit den Kindern und wir endlich wieder zusammen Weihnachten feiern könnten wie früher. Und wir wüssten es ebenfalls, was wir dagegen eintauschen würden, rufen die jungen Eltern, deren Sohn plötzlich eine schwere Krankheit bekam, wenn Benno einfach wieder gesund würde und rumspringen könnte wie die anderen Kinder. Das wäre unser Wunsch. Und ich, sagt der Familienvater in den 50ern, der unerwartet seinen Job verlor, ich würde Jesus gern gegen eine sichere Arbeit eintauschen, dass ich endlich wieder Geld verdienen kann. Uns fällt immer genug ein, was wir gerade brauchen. Und das meiste sind ja keine überflüssigen Luxusgüter, sondern einfach ein bisschen Erleichterung. Was wollen wir da mit Jesus? Aber bevor Sie die Kiste zuklappen und Jesus wieder zurückschicken, sollten Sie wenigstens noch klären, was er Ihnen eigentlich bringen will und ob Sie nicht möglicherweise doch etwas Entscheidendes verpassen würden, wenn Sie Jesus wieder umtauschten. Vielleicht brauchen Sie ihn ja sogar dringender, als Ihnen bisher bewusst war. Vielleicht gibt es ja viel mehr Hoffnung, als Sie bisher zu hoffen wagten. Was wäre, wenn der Jesus in der Krippe mehr wäre als eine anrührende Geschichte von damals? Was, wenn man ihm heute begegnen könnte? So wie das der Journalist Daniel Böcking erlebt hat. Der war schon stellvertretender Chefredakteur von Bild Digital. Das heißt, er hatte schon ein ziemlich erfolgreiches Leben hinter sich, in dem Jesus überhaupt keine Rolle spielte. Und dann 2010 kommt er als Journalist mit 3 Katastrophen innerhalb kurzer Zeit in Berührung, die sein ganzes Lebensgebäude ins Wanken bringen. Er ist immer als Journalist dabei. Das Erdbeben in Haiti, die Panik von Duisburg, wo 21 junge Leute totgetrampelt werden, das Grubenunglück in Chile, wo 33 Bergleute nach 69 Tagen durch ein Wunder wieder das Licht der Welt erblicken. Und mitten in dieser Krisenzeit, mitten in diesen aufwühlenden Wochen begegnet Böcking Menschen, die beten. Die sind sonst so ganz vernünftig und setzen sich sehr für die anderen ein. Aber die beten, die rechnen mit einem persönlichen Gott, die nehmen die Bibel ernst. Und die haben offensichtlich einen Halt, den er noch nie erlebt hat. Und Böcking fängt an zu fragen, könnte das wahr sein? Könnte es diesen Jesus wirklich geben? Er macht sich auf die Suche, er recherchiert, er liest selbst in der Bibel, er stellt den Christen, die er dann langsam kennenlernt, alle seine Fragen. Und je länger Böcking recherchiert, umso klarer wird ihm, dieser Jesus kann nicht nur eine religiöse Figur der Vergangenheit sein. Da muss mehr dahinter stecken. Woran liegt das? Was ist das Geheimnis hinter Jesus? Und damit kommen wir zum eigentlich spannenden Punkt heute Abend. Wo kommt Jesus eigentlich her? Wer hat das Paket abgeschickt, auch wenn Amazon draufsteht? Wer ruft uns denn an die Krippe? Die historischen Quellen, die darüber berichten, machen jedenfalls sehr klar, dass Jesus nicht einfach das Kind von Maria und Josef war, sondern dass Jesus durch ein Wunder in die Welt kam, dass Maria diesen Sohn durch ein Wunder bekam, dass der allmächtige Gott, der diese Welt schöpferisch ins Dasein gerufen hat, dem wir unser Leben verdanken, dass dieser Gott und seinen eigenen Sohn in diese Welt geschickt hat. Das Johannesevangelium im Neuen Testament bringt die Weihnachtsgeschichte mit einem Satz auf den Punkt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er ihr seinen einzigen Sohn gab. Und da Gott seinen Sohn nun mal nicht in ein Amazon-Paket packen konnte, hat er durch ein Wunder dafür gesorgt, dass Maria, die Jungfrau, schwanger wurde, obwohl sie selber sagte, als sie das erfuhr, das kann eigentlich nicht sein, ich bin mit keinem Mann zusammen. Und natürlich hat Josef, ihr Verlobter, zunächst auch gedacht, wie er denken musste, dass sie ihn betrogen hätte. Und auch dazu passt übrigens seine Spiegelsprechblase ganz hervorragend. Das habe ich nicht bestellt. Das hat er wirklich nicht bestellt. Daran war er auch nicht beteiligt. Nun, Frau Kessmann, die Ex-Bischöfin, hat zwar neulich in der Bild am Sonntag genau das Gegenteil behauptet, nämlich Josef sei der echte Vater gewesen und man habe mit der Jungfrauengeburt nur sagen wollen, dass Jesus eben was ganz Besonderes war. Aber auch in diesem Falle sollten wir uns lieber nicht auf die Informationen der Bild-Zeitung verlassen und auch nicht auf das dürre Weltbild von Frau Kessmann. Die historischen Quellen sagen definitiv etwas anderes. Sie sagen, der Absender des Pakets ist wirklich Gott selbst. Und Weihnachten ist das Tor, durch das Gott in diese Welt eintritt in seinem Sohn. Weihnachten ist das Tor. Und das ist das Unverzichtbare. Das ist die Substanz von Weihnachten, dass Gott in die Welt kommt. Alles andere ist Lametta und Tralala. Aber warum kommt Gott? Warum drängt er sich in diese Welt herein? Warum lässt er uns nicht in Ruhe? Und jetzt kommt der kritische Punkt. Weil wir ohne ihn nicht klarkommen. Ich sag's nochmal zum Mitschreiben. Gott drängt sich deshalb rein, weil wir ohne ihn nicht klarkommen. So steht's in der Weihnachtsgeschichte. Euch ist heute der Retter geboren. Und in diesem Vers vom Johannesevangelium, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und spätestens hier meldet sich unser Widerspruch. Ja, wenn Gott gesagt hätte, okay, ich schicke meinen Sohn, damit alle, die religiöse Bedürfnisse empfinden, ein Angebot bekommen. Oder wenn Gott gesagt hätte, okay, ich schicke ihn, damit alle, die was fürs Herz brauchen, eine schöne Geschichte erzählen können. Oder damit alle, die in der Gänsebraten nicht reicht, noch den religiösen Input bekommen. Dann hätte es keinen Ärger gegeben. Dann hätten die einen gesagt, okay, ich versuche das mal mit Jesus und ein bisschen Christentum. Und die anderen hätten geantwortet, ist nicht so mein Fall, brauche ich nicht, ist auch okay. Dann hätte es keinen Ärger gegeben. Aber dazu müsste man die Weihnachtsgeschichte umschreiben. Denn in der Weihnachtsgeschichte, da steht ausdrücklich A, dass Gott seinen Sohn für alle gegeben hat, nicht nur für ein paar Religiöse, und B, dass er ihn deshalb für alle gegeben hat, weil alle ihn dringendst brauchen. Ich verkündige große Freude, die allem Volk widerfahren wird, sagen die Engel. Und Gott hat die Welt so sehr geliebt, damit alle gerettet werden. Und hier steht eben nicht nur, dass sie ihn alle brauchten, sondern auch wozu. Nämlich als Retter für Verlorene. Und natürlich fragen wir empört zurück, woher will Gott das wissen? Und woran will Gott das festmachen, dass wir verloren sein sollen? Das lassen wir uns nicht einfach einreden. Wir sind nicht verloren. Und wir fühlen uns auch nicht so. Also wenn wir schon Weihnachten uns mit Religion beschäftigen sollen, dann haben wir auch das Recht, ein bisschen emotional religiös gestreichelt zu werden. Dann wollen wir irgendwo in diesem Gottesdienst an irgendeiner Stelle auch hören, alles wird gut, alles wird gut. So ein paar moralische Seitenhiebe lassen wir uns schon gefallen, dass wir ein bisschen mehr spenden sollen und etwas netter zu unserem Nachbarn sein. Aber verloren ist was anderes. Wir haben bisher unseren Mann gestanden und unser Ding gemacht und wir schaffen das auch weiterhin. Zugegeben, manchmal kommen uns auch leise Zweifel. Manchmal ahnen wir, dass der Boden unter unseren Füßen wanken könnte. Manchmal ist uns sogar klar, wenn auch nur für kurze Augenblicke, klar, dass unsere vermeintlichen Sicherheiten brüchiger sind, als wir uns gerne einreden. Der Liedermacher Reinhard May, der in diesen Tagen 75 wurde, ist ja nun nicht gerade als Pessimist bekannt. Das wissen alle, die seine Lieder kennen und schätzen. Aber Reinhard May beschreibt diese Zerbrechlichkeit des Lebens sehr ehrlich, sehr ehrlich. Er hat das ja auch in seiner eigenen Familie erlebt, als einer seiner Söhne ins Wachkoma fiel, der jetzt inzwischen auch verstorben ist. Und auf seiner jüngsten CD beschreibt May diese Zerbrechlichkeit mit diesem Lied: So viele Sommer mit dir verbracht, mit dir geliebt und geweint und gelacht. Lass uns den Sommertag heute glücklich leben. Wie viele Sommer mag es noch geben? Alle guten Dinge müssen enden. Lass uns verschenken, lass uns verschwenden. Die Hand, die verschenkt, leert und füllt sich zugleich. Nur was wir verschenken, macht uns wirklich reich. Lass uns Glück verstreuen mit vollen Händen. Alle guten Dinge müssen enden. So viele Sommer mit dir verbracht, mit dir geliebt und geweint und gelacht. Lass uns den Sommertag heute glücklich leben. Wie viele Sommer mag es noch geben? Zugegeben, das passt nicht so ganz in die Jahreszeit. Aber manche werden sich auch fragen, wie viele Heiligabende werde ich noch erleben? Also ich denke, um zu kapieren, dass wir auf ziemlich dünnem Eis leben, brauchen wir gar nicht die Bibel. Das erzählen uns die Dichter, das erzählen uns die Liedermacher. Das raunt uns auch unser eigenes Herz zu. Aber den tieferen Grund, warum das so ist, den können uns die Dichter nicht verraten, weil sie selber keine Antwort haben. Die hat auch Reinhard Meinig. Diesen tiefsten Grund, den verrät uns allerdings Jesus. Den finden wir in der Bibel. Der Grund, warum wir unser Leben letztlich nicht in den Griff kriegen, warum das Eis so brüchig ist, auf dem wir uns bewegen, der liegt, sagt Jesus, darin, dass wir von dem abgeschnitten sind, dem wir unser Leben verdanken. Von dem Gott abgeschnitten sind, der es uns geschenkt hat. Aber zu dem haben wir keinen Kontakt, der ist uns auch ziemlich egal. Und darum sind wir wie ein irrender Pilot, der durch den finsteren Nebel fliegt. Das Navigationssystem ist ausgefallen, die Funkverbindung zur Flugsicherheit ist tot. Ha, dann flieg mal schön. Und so irren wir durch unser Leben. Der eine schafft es etwas länger mit diesem Fliegen auf Sichtweite. Der andere stürzt schon früher ab. Aber irgendwann prallen wir alle auf diese letzte Gebirgswand, auch tot genannt, und stürzen ab. Und Jesus geht mit seiner Diagnose noch weiter. Jesus sagt, dieses Wegsein von Gott im wahrsten Sinne, diese Gottlosigkeit ist nicht nur Schicksal, ist nicht nur Verhängnis, sondern ist Schuld, persönliche Schuld von jedem von uns. Jesus hat mal gesagt, wie oft habe ich euch gerufen, wie oft habe ich euch beschützen wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Es müsste ja nicht so sein, dass wir gottlos sind. Gott hat verschiedene Anlaufpunkte installiert, wo man ihn finden könnte. Zum Beispiel in der Schöpfung, in der Natur. Der berühmte Physiker Werner Heisenberg hat diesen Satz gesagt. Er hat gesagt, der erste Schluck aus dem Becher der Natur führt zum Atheismus, aber auf dem Grund wartet Gott. Und damit wollte er deutlich machen, wenn man sich wirklich gründlich befasst mit dem, was uns hier in der Natur begegnet, dann muss man anfangen, früher oder später nach Gott zu fragen. Es ist einfach zu komplex, es ist zu genial, es ist zu vielfältig in der Schöpfung. Aber Gott hat sich auch finden lassen, hier in der Bibel. Man kann lesen, am besten im Neuen Testament anfangen und fragen, Gott, wer bist du? Und man erfährt eine Menge über ihn. Man erfährt zum Beispiel auch, dass man zu ihm beten kann. Dass wenn man Gott sucht, man einfach sagen kann, wenn es dich wirklich gibt, lass mich dich finden. Ich brauche dich, hilf mir doch. Oder man kann Menschen fragen, die zumindest sagen, dass sie Gott gefunden hätten. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Anlaufpunkte, die Gott geschaffen hat. Aber wir wollen oft nicht. Weil wir zu stolz sind oder zu bequem oder Angst haben, dass sich zu viel ändern würde in unserem Leben, warum auch immer. Und wir zeigen Gott die kalte Schulter, obwohl wir ihm alles verdanken. Wir leben so, nicht gerade an Weihnachten, aber sonst, als ob Gott eine Erfindung wäre oder ein altes, traditionelles Möbelstück. Wir verweigern ihm den Dank und die Ehre, die er zu Recht beanspruchen kann. Und damit verpassen wir den tiefsten Sinn unseres Lebens. Und mehr noch, schlimmer noch, wir vergehen uns an unserem Schöpfer. Wir ignorieren oder leugnen den, der uns so geliebt hat. Und damit verhöhnen wir ihn letztlich. Und wissen Sie, das meint die Bibel mit dem Begriff Sünde. Sünde ist nicht, wenn Sie mal ein Stück Schokolade zu viel essen oder mal was Böses über jemanden gesagt haben. Das ist auch nicht gut, also das mit dem Bösen sagen, mit der Schokolade nicht so. Aber Sünde meint diese Haltung, diese Ignoranz Gott gegenüber, die letztlich eine Verhöhnung Gottes darstellt. Und natürlich hat das Folgen. Wenn Gott, müssen wir mal überlegen, wenn Gott die wichtigste Person des Universums ist, die Quelle des Lebens, und wenn ich ihn raushalte aus meinem Leben, wenn ich ihn draußen stehen lasse vor meiner Tür, dann stelle ich mich damit zwangsläufig unter sein Urteil. Und dann gibt Gott mir meinen Willen. Und das meint Jesus mit dem Wort verloren. Verstehen Sie, wer gottlos ist und wer gottlos bleiben will, der geht seinem Verderben entgegen, sagt die Bibel. Sehr klar, der hat keine Zukunft und keine Hoffnung gegen den Tod. Der Journalist Jan Fleischhauer, auch ein Spiegelmann übrigens, hat das neulich ganz interessant in einem Interview gesagt. Da sagte Fleischhauer, er erwarte von der Kirche Auskunftsfähigkeit über das Jenseits. Das ist eine interessante Formulierung. Auskunftsfähigkeit über das Jenseits. Und er wolle schon wissen, sagt Fleischhauer, wie es denn aussieht mit Himmel und Hölle. Womit wir da rechnen müssen. Und ich kann dem Pressemann nur raten, in der gleichen Originalquelle zu recherchieren, wie sein Kollege Böcking. Denn in der Bibel erklärt Jesus selbst, wie es sich mit Himmel und Hölle verhält. Und er sagt dort sehr klar, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes gottlos und darum verloren sind in unserer Sünde und in unserer Ausweglosigkeit. Wir sind wie Bruchpiloten im Nebel, die sich vielleicht noch eine Weile halten können. Aber die finale Felswand kommt mit Sicherheit. Und wer Gottes Hilfe nicht will, der stellt die Weichen seines Lebens in Richtung Hölle. Und Hölle bedeutet ewige, schreckliche Trennung von Gott. Und jetzt wird plötzlich klar, warum wir Weihnachten brauchen. Warum es in der Weihnachtsbotschaft heißt, euch ist heute der Retter geboren. Und warum Jesus sagt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren haben, sondern das ewige Leben bekommen, eben im Gegensatz zur ewigen Verdammnis. Und darum schickt der Heilige Gott seinen Eingeborenen, das heißt seinen einzigen Sohn, in diese lädierte und verzweifelte Welt hinein, weil er nicht unser Richter bleiben will, sondern unser Retter werden will. Und darum tritt Gottes Sohn diese seltsame Reise ins Chaos an, damit wir in unserem Chaos nicht untergehen. Und nun könnte man fragen, ja warum? Warum musste es unbedingt Jesus selbst sein? Warum musste Gott so persönlich kommen? Warum hätte er nicht irgendeinen Propheten schicken können? Einen frommen Mann mit einer Botschaft? Und wissen Sie, was die Antwort ist? Die Antwort lautet schlicht und einfach, weil das nicht gereicht hätte, wenn einer gekommen wäre, der uns was gesagt hätte. Sondern wir brauchten einen Retter, der anpackt. Einen, der uns von unserer Gottlosigkeit befreit. Einen, der diesen Berg von Schuld, der uns von Gott trennt, diese Schuld wegschafft. Und verstehen Sie, da musste nicht nur geredet werden, Propheten reden, sondern es musste gehandelt werden. Und der Einzige, der dazu in der Lage war, der dazu die Kompetenz hatte, war Jesus, Gottes Sohn. Und darum hat der Vater sich den Sohn vom Herzen gerissen, um uns in unserer Verlorenheit nahe zu kommen, um den Kontakt herzustellen, um die Tür aufzumachen. Und Jesus hat das freiwillig auf sich genommen. Aufgewachsen in dieser normalen Familie seiner leiblichen Mutter Maria und des Adoptivvaters Josef. Und dann mit 30 Jahren beginnt seine öffentliche Mission 3 Jahre lang. Er hat die Leute informiert über seinen Vater im Himmel. Er hat seine Autorität bewiesen, durch die Krankenheilungen und die anderen Wunder, die er getan hat. Aber dann kam erst das Entscheidende, was auch seine eigenen Leute zunächst verstört hat. Sie können das alles in den Evangelien nachlesen. Die religiösen Führer haben Jesus gemeinsam mit der römischen Militärmacht zur Strecke gebracht, weil sie um ihre eigene Macht fürchteten. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt, deswegen finden sie in jeder Kirche normalerweise vorne ein Kreuz. Und Jesus hat das hingenommen, weil er wusste, dass ich hier durch alle menschliche Schuld und durch alle Brutalität hindurch trotzdem ein göttlicher Rettungsplan erfüllte. Und dort am Kreuz ist etwas Entscheidendes zwischen Himmel und Erde passiert. Und das ist das Entscheidende. Dort am Kreuz hat der sündlose Jesus die Strafe auf sich genommen, die ich und die sie für unsere Schuld verdient gehabt hätten. Das ist dort geschehen. Ein heiliger Gott kann Schuld nicht einfach stehen lassen. Ein vollkommener Gott kann nicht einfach 5 gerade lassen und tun, als wäre nichts passiert. Aber wir hätten es auch niemals hinbekommen, uns selber von unserer Gottlosigkeit reinzuwaschen. Dazu sind wir viel zu gefangen in uns selbst. Und deshalb hat Gott in seiner Liebe die Sache selber in die Hand genommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, sagt Jesus mit eigenen Worten. Und in demselben Gespräch, in dem er das sagt, in Johannes 3, wenige Sätze vorher, da kündigt Jesus bereits an, dass er bald am Kreuz sterben würde für unsere Schuld. Und dort, an diesem Kreuz vor den Toren Jerusalems, tritt er dann an unsere Stelle. Dort wird er unser Stellvertreter. Dort sühnt Jesus unsere Schuld. Und damit ist für Gott jetzt der Weg frei, uns Sündern zu vergeben und trotzdem heilig und gerecht zu bleiben. Und darum hat Gott Weihnachten inszeniert. Darum und wegen nichts anderem, um uns zu retten und um unsere Strafe zu tragen und wegzuschaffen. Und Johann Sebastian Bach hat das später in sein Weihnachtsoratorium voller Faszination hineingeschrieben. Herr, dein Mitleid und Erbarmen tröstet uns und macht uns frei. Und mit dem Kreuz war die Geschichte natürlich nicht zu Ende. Dann hätte der Tod ja doch das letzte Wort behalten. Aber der allmächtige Gott hat seinen Sohn endgültig dadurch beglaubigt, dass er ihn von den Toten auferweckt hat, 2 Tage später. Und damit war dann endgültig bewiesen, es war durch die Fakten bewiesen, durch das leere Grab bewiesen, wo die Sünde besiegt ist. Da hat der Tod seine Macht verloren. Und zwar seine Macht nicht nur über Jesus, sondern über alle, die ihm jetzt vertrauen und die sich von ihm ihre Sünde vergeben lassen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und sehen Sie, darauf zielt Weihnachten. Der Spiegeltitel hätte gar nicht besser gewählt werden können, auch wenn die Redaktion das natürlich anders gemeint hätte. Das gelieferte Fest, Gott hat geliefert, ja. Gott lieferte uns seinen Sohn mitten hinein in diese Welt, die so ist, wie sie ist. Voller Schönheit und Wunder, die uns noch erahnen lassen, dass dahinter ein göttlicher Plan stand. Und doch voller Schuld, voller Finsternis und voller Verzweiflung, die wir auch kennen. Aber seitdem Gott geliefert hat, sind wir nicht mehr ausgeliefert. Gott hat uns nicht vorher gefragt, ob wir das wollten. Und Gott hat nicht berechnet, ob wir das Geschenk annehmen würden. Gott wusste genau, was für bornierte, stolze Mäkler wir sind. Das habe ich nicht bestellt und wollen wir nicht lieber umtauschen. Und trotzdem hat der heilige Gott seine einseitige Geschenkaktion gestartet. Warum? Warum? Weil er wusste, dass das deine und meine einzige Chance ist, nicht in der Hölle verloren zu gehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns gab. Und das hat nun eine interessante Konsequenz. Weil Gott einseitig geliefert hat, kann sich jetzt kein Mensch um diese Entscheidung herumdrücken. Verstehen Sie, das Paket mit dem Kind ist längst angekommen. Nicht nur im Nachbarnhaus, sondern auch bei Ihnen. Wir können die Augen vor dem Paket verschließen. Klar, wir können es in die Ecke schieben. Wir können eine Tischdecke drüber breiten, damit wir es nicht ständig sehen müssen. Oder wir können es mit Füßen treten, das können wir auch. Aber du kannst nicht ungeschehen machen, dass Gott dir seinen Sohn geliefert hat. Du kannst das Wunder von der Krippe und vom Kreuz und vom leeren Grab, du kannst es nicht mehr aus der Geschichte wegradieren. Sondern du musst dich entscheiden, was du jetzt mit diesem Kind, das kein Kind geblieben ist, machen willst. Wirst du dich vor ihm beugen? Wirst du Jesus bitten, dir deine Schuld zu vergeben? Wirst du zugeben, dass du ihn brauchst? Er ist nicht weiter weg als ein Gebet. Wirst du dieses teure Geschenk, das Gott unendlich viel gekostet hat, dankbar und beschämt annehmen? Oder wirst du einfach weitermachen wie bisher? Und so tun, als ob nichts passiert wäre. So tun, als ob Gott nichts mit deinem Leben zu tun hätte. So tun, als ob er dir niemals seinen eigenen Sohn geschickt hätte. Was wirst du tun? Wie wird deine Antwort lauten? Der Journalist Daniel Böcking wurde durch seine Recherchen genau vor diese Entscheidungsfrage gestellt. Wie stelle ich mich zu Jesus? Was antworte ich ihm? Und dann 2013 ist ihm das endgültig klar geworden, dass er verloren ist und dass er ein Sünder ist vor Gott und dass es nur einen Erlöser gibt, der ihn aus dieser Not und Verzweiflung herausretten kann und dass das Jesus ist. Und später dann hat Böcking ein Buch geschrieben über seinen Weg zu Jesus, über seine Bekehrung, darüber, wie er gemerkt hat, er lebt und ich brauche ihn. Und wissen Sie, welchen Titel er diesem Buch gegeben hat? Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Und er wollte damit klar machen, hier gibt es nur ein Entweder-Oder. Entweder gibst du ihm dein Leben, diesem Jesus, oder du verweigerst es ihm. Gott hat seinerseits alles gegeben. Er hat dir seinen Sohn gegeben. Er hat dir sich selbst gegeben. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraust und wenn du seine Vergebung annimmst und ihn endlich deinen Gott sein lässt, dann wird er dich nie mehr loslassen. Dann sind damit nicht alle Probleme wie weggeblasen, das behauptet die Bibel nicht. Aber du wirst nie mehr allein sein damit. Und du wirst erfahren, er ist wirklich da und ich kann mich auf ihn verlassen. Und er bringt mich da auch durch. Die Frau, die vor Schmerzen nicht schlafen kann. Den Manager, der Weihnachten allein zu Hause hockt und heult. Die jungen Eltern mit ihrem kranken Benno. Und den Familienvater ohne Job. Sie alle, wir alle brauchen so viel Hilfe, um mit unserem Leben klarzukommen. Und jeder kann da seine eigene Strophe singen. Aber am meisten brauchen wir Jesus, der Sünde und Tod für uns besiegt hat. Und der Einzige ist, der uns sicher nach Hause bringen kann. Und darum schließe ich mit einem Mann, der Weihnachten 1944 im Gefängnis der Nazis festsaß. Weil er als Pastor die Widerstandsbewegung gegen Hitler unterstützt hatte, Dietrich Bonhoeffer. Es war eine extreme Situation. Bonhoeffer ahnte, dass er wahrscheinlich nicht mehr freikommen würde, dass sie ihn wahrscheinlich umbringen würden. Aber noch sicherer wusste er, dass Jesus bei ihm ist, der Herr aller Herren. Und dass ihn nichts aus dessen Hand reißen konnte. Und deshalb schrieb Bonhoeffer dort in der Zelle der Nazis Weihnachten 44, als Weihnachtsgeschenk für seine Verlobte und für seine Eltern dieses berühmte Gedicht von der Geborgenheit, die wir nur bei Gott finden. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wir wollen beten. Lieber Jesus Christus, danke, dass du damals an Weihnachten zu uns gekommen bist und danke, dass du auch heute für uns da bist. Herr, wir geben zu, dass wir dich dringend brauchen. Wir brauchen deine Vergebung für unsere Schuld. Wir brauchen deinen Schutz in Gefahr. Wir brauchen deine Macht über den Tod, die uns ewiges Leben schenkt. Herr, halte uns fest und lass uns nie mehr los. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.